Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Zu seinen Lebzeiten war Friedrich Hölderlin ein verkanntes Genie, das sich, nachdem er mit Hegel und Schelling studiert hatte, als Hauslehrer durchschlug, für die Revolution begeisterte und schließlich ganze 36 Jahre in einer Turmstube seine ganz eigene Welt verdichtete. Nach seinem Tod wurde er verehrt und vereinnahmt wie kaum ein anderer Dichter. Zum 250. Geburtstag Hölderlins im kommenden März sind zahlreiche Veranstaltungen geplant und es gibt einige Neuerscheinungen. Zwei Bücher zu Friedrich Hölderlin wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen mit ihren Verfassern, dem Philosophen Rüdiger Safranski, dessen Biografien von Schopenhauer, Nietzsche, Schiller, um mal nur einige zu nennen, in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Er ist jetzt hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Safranski.
Seid ihr gegrüßt.
Und aus Freiburg ist uns der Schriftsteller Karl-Heinz Ott zugeschaltet. Auch er, wie Rüdiger Safranski, vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Hölderlin-Preis. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Ott.
Guten Tag, Frau Gerg.
Es gibt ja wohl nicht viele Dichter, die über mehrere Jahrhunderte hinweg so genau gelesen, interpretiert, aber auch eben ideologisch vereinnahmt wurden wie Hölderlin. Herr Safranski, wie haben Sie es da geschafft, sich in diesem Dickicht von Interpretationen nochmal so einen eigenen frischen Zugang zu schaffen?
Naja, das geht nur, wenn man selber schon mal einen Zugang hat. Ich habe die Gedichte von Hölderlin, einige von ihnen, die ich für die schönsten halte, die es in der deutschen Sprache gibt, die habe ich dann auch schon früher immer mal auswendig gelernt, ja, und damit kann man in diesen Sprachkunstwerken herumgehen und bewohnt sie gewissermaßen. Und insofern konnte ich auch diese ganze Wirkungsgeschichte gewissermaßen durchqueren. Ich habe versucht, diesen Tigersprung zu machen und direkt erstmal zu Hölderlin. Obwohl das, was darum herum ist, die Rezeptionsgeschichte, ja unglaublich spannend ist. Und das können wir ja auch gerade in dem Buch von Ott erfahren. Ja.
Aber Herr Ott, Sie steigen ja auch ganz persönlich eigentlich ein. Tübinger Visionen heißt das erste Kapitel und das ist ja ganz konkret bei Ihnen. Sie hatten im Studium sogar mal den Schlüssel zum Hölderlin-Turm, habe ich gelesen. Und Ihr erster Roman zitiert auch im Titel Hölderlin. Was haben Sie denn für Bilder im Kopf zu diesem Dichter?
Ja, er ist mir in der Tat seit dem Studium ja sehr ans Herz gewachsen, was ja nicht heißt, dass man nicht ambivalente Gedanken und Gefühle dazu haben kann. Aber während des Studiums hatte ich in der Tat den Schlüssel zum Hölderlin-Turm und hatte dort am Wochenende immer Führungen gemacht. Und da war ich natürlich auch ganz stolz drauf, wenn ich nachts gelegentlich Gäste heimlich in den Turm führen konnte. Da musste man dann sehr aufpassen, man durfte erst da nicht groß eine Flasche Wein trinken. Das war alles sehr fein und ein bisschen aseptisch, aber der Stolz war natürlich schon da.
Und hat man dann auch heimlich nachts da Gedichte rezitiert?
Nein, es ging ein bisschen prosaischer zu.
Was denken Sie beide, warum gerade dieser Dichter über so eine lange Zeit mit so starkem Interesse betrachtet und gelesen wird? Es gibt ja auch regelrechte Schlachten oder gab es um die Deutungshoheit. Es gab zwei verschiedene große Ausgaben. Liegt das in seinem Werk begründet?
Also ich finde, er wird gar nicht mehr so viel gelesen. Das finde ich sogar ziemlich traurig. Aber Sie haben natürlich recht. Er ist ungefähr um 1900 herum, auch veranlasst durch die George Schule und so weiter, ist er vom Geheimtipp zum Mythos ist er aufgestiegen. Es gibt deswegen einen Hai, wie man im Schwaben sagt, einen Heidenrespekt, ja, vor dem Hölderlin. Aber ich habe eben trotzdem nicht den Eindruck, dass das wirklich gedeckt ist von einer wirklich intensiven Lektüre im allgemeinen Publikum. Es ist aber so, weil er so ein Mythos und eine solche Bedeutung hat, hat sich die ganze Philologie natürlich und die Deutungsprofis, ja, die haben sich um ihn versammelt. Und deswegen gibt es da auch so unendlich verstiegene Arten, ihn zu interpretieren, weil es die Korrektur eines normalen Leseverhaltens nicht gibt. Das scheint mir das Problem zu sein.
Wie denken Sie darüber, Herr Ott? Hat das vielleicht auch mit seinem Leben zu tun? Er war ja ein schöner, junger Mann mit zahlreichen Liebschaften und dann dieser extreme Bruch, dass er dann eben 36 Jahre verrückt, sage ich mal, im Tübinger Turmzimmer lebte. Legt das nahe, dass man da so starke Projektionen drauf wirft auf jemanden?
Ja, ich vermute auch ganz wie Herr Safranski, dass oft gar nicht das Werk im Zentrum stand, sondern die Figur. Das fing schon zu seinen Lebzeiten an, spätestens seit der Turmzeit 1807, dass die schwäbischen Dichter, die Uhlands und die Kerners und die Schwabs und der Weiblinger, bei ihm mehr oder weniger ein- und ausgingen oder ihn gelegentlich mal auf einen Spaziergang mitnahmen. Und ins Zentrum rückte damals natürlich diese Figur, die, ja, wie soll man sagen, später hat man bestritten, dass er wahnsinnig war, aber dem man natürlich in seinem Wahnsinn auch göttliche dichterische Fähigkeiten zugesprochen hat. Damals fing ja überhaupt erst dieser sogenannte romantische Geniekult an. Also man konnte dann das Wesen des Dichters gar nicht mehr vom Gedichteten trennen. Das war sozusagen eins. Und man sieht schon bei Weiblinger in seiner kleinen Hölderlin-Biografie, die zwar im Titel lautet Hölderlins Leben, Dichtung und Wahnsinn, dass dort von der Dichtung fast nicht die Rede ist.
Er ist ja tatsächlich auf ganz unterschiedliche Weise ideologisch vereinnahmt worden, von den Nazis, die ihn vaterländisch interpretierten, bis zu den 68ern, die ihn als revolutionär feierten. Inwiefern liegt das schon in ihm begründet und wo würden Sie ihn einordnen?
Das Letzte, was Sie gesagt haben, revolutionär, also er war nun tatsächlich ein sehr politischer Mensch. Auch er war ein Jakobiner, das ist natürlich ein weiter Begriff damals. Er war ein Freund der Revolution, der Republik. Er träumte auch von einer schwäbischen Republik und wurde dann von seinem Freund Sinclair dann auch später in eine Art Verschwörung hineingezogen, ja, und ist ja dann sogar im Fadenkreuz der Polizei, der Staatssicherheit dann von Württemberg gelandet. Also er war schon auch ein Republikaner. Aber das verknüpfte sich bei ihm eben auch mit diesem sehr auch religiös-poetischen Enthusiasmus, so würde ich das mal nennen. Ja, er hatte ja eine ganz besondere Art, jetzt auch Religion und Poesie miteinander zu verknüpfen. Und das hing aber auch wiederum mit der Politik zusammen. Er wollte die verbrüderlichte und verschwesterlichte Menschengemeinschaft, die ganz dicht und unentfremdet, würden wir heute sagen, miteinander leben können und dort große Augenblicke realisieren können in ihrem Leben. Also, das gehört schon alles in den Hölderlin hinein, das Poetisch, das Religiöse und das Politische.
Herr Safranski, Sie haben gerade schon angedeutet, dieses Gemisch, möchte ich mal sagen, aus Religion, Politik, Göttlichem, was da alles in Hölderlins auch Jugend, wo er da mit Hegel und Schelling zusammen studiert hat. Die haben ja so eine innere Kirche gegründet, diese drei. Was war das für eine Idee? Was steckte da drin?
Naja, da steckte, ich meine, dieser Freundschaftsbund, ja, im Tübinger Stift, ist ja auch Mythen begründet. Aber es war wirklich eine heiße Angelegenheit zwischen den dreien. Und man kann auch sagen, diese drei gehören zum innersten Kern bei der Erfindung des deutschen Idealismus. Ja, das ist schon sehr, sehr prägend. Und da geht es natürlich um diesen Schub, den es damals im ausgelöst von der Französischen Revolution, dass die Selbstmächtigkeit, dass das wieder an erster Stelle steht, dass die Fantasie, dass die Einbildungskraft, dass das überhaupt die Verhältnisse zum Tanzen bringen könnte. Ja. Dieser Geist, dieser enthusiastische Geist, das schaffen wir, ja, das machen wir, der beseelte diese drei. Und dieses Wir, was da zusammen entstehen sollte, das war immer noch sehr, sehr religiös und republikanisch geprägt. Ja. Das sollte ein starkes, heißes Wir werden. Und die Poesie sollte jetzt auch von Hölderlin her gesehen bei diesem Unternehmen auch eine ganz große Rolle spielen. Und man muss aber auch sagen, dass der Hölderlin, um letztlich ganz frei zu werden für seine Poesie, musste er sich auch von der Philosophie emanzipieren. Ja, das wollen heute so manche Philosophen, die sich dann über den Philosophen Hölderlin hermachen, was ja auch ganz schmeichelhaft ist, was auch schön ist, aber das wollen sie manchmal nicht richtig wahrhaben. Hölderlin musste sich auch von der Philosophie emanzipieren, um für die Poesie ganz frei zu werden.
Weil er auch diese Zerrissenheit der Welt, die bei Hegel ja zum Beispiel ganz deutlich wird, nicht ertragen konnte. Herr Ott, Sie zeigen das ja ganz deutlich, auch kritisch, dass da auch sehr viel Projektionen in diesem ganzen Bild, was sich die drei oder auch Hölderlin insbesondere da von der Antike gemacht hat und so eine Rückwärtsgewandtheit, eine Sehnsucht nach alten Zeiten. Das war auch so ein bisschen Zeitgeist, oder Herr Ott?
Ja, das war im Schwange. Da knüpft ja Hölderlin und auch der frühe Hegel und Schelling, die knüpfen natürlich an etwas an, was da ist. Also ich sage nur Winkelmann. Griechenland war das Inbild der herrlichen Jugendzeit der Menschheit. Heute müsste man dazu sagen, der westlichen Menschheit. Und danach kam die Götternacht. Die Götternacht beginnt mit dem Christentum, kann man plus minus sagen. Es zerstört diese pantheistische Naturseligkeit. Und deshalb wünscht sich natürlich Hölderlin, und ich muss hinzusagen, anfangs natürlich alle drei Stiftler, wünschen sich eine Zeit zurück, von der sie sich erhoffen, dass sie einerseits nicht hinter die Aufklärung zurückfällt, dass andererseits aber wieder ein mythisches Bild sinnstiftend über die Welt gespannt wird. Und zwar deshalb, weil sie sagen, nicht jeder kann ein aufgeklärter Denker sein, aber wir alle müssen uns in etwas Gemeinschaftlichem finden. Das Gemeinschaftliche kann im Grunde nur eine Mythologie bilden, und zwar in dem Sinne, dass sie Bilder liefert und Geschichten und eben nicht nur ein abstraktes Denken. Ich sage es mal heutig, Habermas, Ideal vom herrschaftsfreien Dialog ist recht und gut, aber er bleibt relativ abstrakt, zumindest für den sogenannten einfachen Menschen. Und da denken eben die drei, das reicht nicht aus, dass wir aufgeklärt sind, denn die Aufklärung an sich, man sieht es bei Kant, zertrennt ja alle Lebensbereiche und sagt, das gehört hierhin und das dorthin und nichts mehr hängt wirklich zusammen. Und das wollen sie überwinden durch eine erneute Mythologie.
Daran kann man gut anknüpfen. Ich würde da noch so einen anderen Dreh noch reinbringen, gerade was Hölderlin betrifft. Man muss sich auch noch mal ganz naiv fragen, was ist das denn eigentlich mit den hölderlinschen Göttern, die dann so eine Rolle spielen? Es ist tatsächlich so, alle haben sie damals die Antike verehrt, ja, von Goethe und Schiller und so weiter. Und man kann aber sagen, das ist vielleicht das Alleinstellungsmerkmal von Hölderlin. Der Hölderlin war der Einzige, für den die hinter der Antike stehende religiöse Haltung eine existenzielle Bedeutung hatte. Da hat er Feuer gefangen, im Gegensatz zum Christentum. Das hat er dann, er sollte ja Pfarrer werden, er war aber lebenslang auf der Flucht davor, irgendwann als Landpfarrer irgendwo zu enden. So. Und seine religiöse Erfahrung ist, ich würde es so beschreiben, das hat mit Monotheismus und sowas gar nichts zu tun. Man könnte sagen, das Göttliche ist momentan, ist plötzlich und es ist situationsbezogen. Wenn eine Freundschaft da ist, dann wohnt ein Gott da. Wenn eine Liebe da ist, dann wohnt ein Gott da. Wenn es einen starken Natureindruck gibt, dann ist da was Göttliches. Das heißt, und deswegen auch die vielen Götter, weil gewissermaßen diese Götterbilder, die sind dann einfach nur so zuständig für diese Intensitätssteigerung. Religiös ist bei Hölderlin die absolute Intensitätssteigerung im Moment. Und deswegen war er auch davon überzeugt, die Poesie ist das Organ, wo in dem zerbrechlichen, filigranen Sprachkunstwerk lebt etwas von diesem Geist des gesteigerten Lebens in einzelnen Situationen. Und deswegen, da kann ich anknüpfen an das, was Ott sagte, vollkommen, die Aufklärung macht alles platt, die nivelliert, die entzaubert, wie man das später sagen wird. Und der Hölderlin ist jemand, der die Poesie als Organ der Aufrechterhaltung eines intensiven Lebensgefühls versucht zu nutzen.
Und glauben Sie, das springt heute noch über auf heutige Leser, dieser Funke, der da drin liegt?
Also es springt nur über, wenn es ein bisschen auf einen selbst übergesprungen ist. Also das lässt sich nicht didaktisch herbeireden, man muss es spüren. Das ist wie bei der Musik, man muss da was hören. Wenn man dann aber was hört, dann wird man auch reingezogen. Also ja, man muss einfach selbstbewusst sagen, ja, wer daran teilnehmen will, der ist herzlich eingeladen.
Herr Ott, Sie beschreiben am Ende Ihres Buches, da kehren Sie nochmal in den Tübinger Stift quasi zurück und da tauchen die Geister, die Gespenster auf, die gar keine Geister sind, sondern Sie sagen so schön eine Anwesenheit. Was ist denn anwesend, wenn man heute Hölderlins Gedichte liest?
Ja, zuerst mal beziehe ich das ganz plastisch auf Tübingen. Denn Tübingen ist ja ein kleiner, überschaubarer Universitätsort, sehr mittelalterlich noch geprägt, die Gassen. Und wenn man dort studiert hat, Gut, ich muss sagen, das war in den 80er Jahren. Heutzutage ist die Uni vollkommen anders organisiert und viel verschulter. Damals war das ja alles noch wirklich auch im guten Sinne ein freierer Geist, der dort wehte, ein weniger auf Effizienz gerichteter Geist. Und wenn man dort in diesen Gebäuden ist, in der alten Börse, wo Hölderlin ja leider damals im Klinikum war, das war ja keine Lehranstalt damals, und nebendran das Stift und den Hölderlin-Turm, da hat man doch den Eindruck, hier weht deren Geist. Da muss man gar nicht die Schriften in- und auswendig kennen, die sind einfach präsent in Tübingen. Aber auch insgesamt ist es natürlich so gemeint, dass wir heute alle Diskussionen, die wir führen, im weitesten Sinn politisch, philosophisch, poetologisch, dass die doch im Wesentlichen ihren Kern haben, gut, man kann natürlich auch alles auf Platon zurückführen, aber wesentlich ihren Kern haben in der damaligen Zeit. Und man kann das gar nicht überschätzen, was die drei Tübinger Stiftler, Schelling, Hegel, Hölderlin, damals gedacht haben. Diese Gedanken, auch wenn sie später auseinanderdriften bei diesen dreien, prägen doch bis heute das Denken.
Haben Sie denn beide ein Lieblingsgedicht oder einen Lieblingsvers von Hölderlin, dass wir vielleicht mit ihm auch das Gespräch beenden?
Also mein Lieblingsgedicht ist Hälfte des Lebens. Das geht ja, will mal sehen, ob ich da das zusammenbekomme. Mit gelben Birnen und voll wilder Rosen hängt das Land in den See, ihr holden Schwäne. Und trunken von Küssen taucht ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Und dann weh mir, wenn es Winter ist. Ja, und dann geht es weiter und es keine Sonne und Schatten der Erde. Und dann heißt es am Ende, die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Und das Gedicht heißt Hälfte des Lebens und es bildet tatsächlich dann das Leben von Hölderlin ab. Diese Trunkenheit, die poetische Trunkenheit in der ersten Hälfte des Lebens und im Tübinger Turm, die Mauern stehen sprachlos und kalt, in der zweiten Hälfte des Lebens.
Herr Ott, möchten Sie da noch was hinzufügen?
Also ich habe mehrere sogenannte Lieblingsgedichte, die Ode Heidelberg, den Lebenslauf, aber ich zitiere vielleicht nur den allerletzten Vers aus der Abendfantasie, der eigentlich ganz untypisch für Hölderlin ist, weil er fast schon etwas von einem kleinen Witz besitzt, nämlich friedlich und heiter ist dann das Alter.
Das ist auch ein gutes Motto, Karl-Heinz. Und vielen Dank und Rüdiger Safranski, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Und beide Bücher von Rüdiger Safranski und Karl-Heinz Ott sind im Hansa Verlag erschienen. Die Biografie von Rüdiger Safranski unter dem Titel Hölderlin, komm ins offene Feuer, Freund, und Karl-Heinz Otts Essay unter dem Titel Hölderlins Geister. Vielen Dank nochmal.